Genau, die Predigt wird uns heute von Marcel Aydinovic gehalten. Er kommt aus dem Nordschwarzwald. Ich hoffe, es ist schon Schwarzwald.
Nee,
Goi. Goi, okay, kurz vorm Schwarzwald also. Marcel, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Ich hoffe nur im Guten. Schön, dass du bei uns bist.
Also für mich war es gut, ich hoffe für dich auch. Ja, Marcel Dinic ist mein Name. Ganz kurz nur zu meiner Person, heute soll es mehr um Jesus gehen. Ich war hier Mitglied bis 2005. Und weil ich an Jesus Christus glaube, war ich hier natürlich Mitglied. Und das ist auch ganz wichtig. Und er ist der einzige Weg und der einzige Retter. Und die Bibel ist sein Wort. Und das war so ein Kernpunkt, wo ich gesagt habe, möchte auf die Bibelschule gehen. Ich weiß noch, dass mir hier klare Ansagen gemacht wurden. Von dir, Michael. Und ich habe dich beten hören. Wo bist du? Ich sehe dich gerade nicht. Danke. Da habt ihr mir klare Ansagen gemacht. Brake oder Bibelseminar Königsfeld. Es war aber gut, also bitte, gell, war super Sache. Sie haben gesagt, nur das. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich da hin. Und war dann 3 Jahre auf dem Bibelseminar in Königsfeld. War eine sehr schöne Zeit. Danach 5 Jahre bei den Fackelträgern, Klostermühle, 3 Jahre beim Christusbund. Und jetzt bin ich im 6. Jahr in der Verantwortung als Pastor in einer freien Gemeinde in Jettingen. Das ist im Goi, Herrenberg und so weiter. Aber es ist wirklich, also ich kann eigentlich im Prinzip meinen Müll in Schwarzwald werfen, also wenn ich aus dem Fenster werfe, was ich natürlich nicht mache, empfindliches Thema, ich weiß. Und da ist immer noch Verbindung da, unser Simon Kirn habt ihr ja übernommen hier als euren Vollzeitlichen und der kommt von uns. Hätten wir auch gerne gehabt, ich denke, das spricht für sich, aber wir haben jetzt auch einen sehr guten Jugendpastor in unserer Gemeinde und freuen uns einfach, dass Gottes Wort verkündigt wird. Ja, ich bin ehrlich zu euch, ich kann zurzeit ganz schlecht Nachrichten schauen, weil ich das Gefühl habe, es sind immer nur schlechte Nachrichten. Katastrophe nach Katastrophe, Klimawandel und so weiter. Also ich bin ja jetzt dankbar für den kleinen Klimawandel, ne? Der muss jetzt nicht heizen und die immensen Gaspreise zahlen. Ich weiß, das Thema ist komplexer, aber ich immer wieder diese Dinge. Ne? Und dann gibt es Krieg, Inflation, es sind herausfordernde Zeiten für alle. Und wie schon gesagt, es ist für mich gefühlt immer nur negativ und schlecht. Dann hat man natürlich noch seine persönlichen Krisen, die gibt es ja durchaus auch noch. Sorgen, Nöte und Ängste, Auseinandersetzungen, eben Angst, wie geht's weiter, Familie, Beruf, vielleicht auch Probleme dann innerhalb der Familie. All diese Dinge, die uns belasten. Ich mache es mittlerweile so, wenn ich Nachrichten schaue, höre ich Lobpreis im Hintergrund. Das hilft immens, also wenn man dann hört, Gott ist der Herr und awesome Gott, und dann denke ich so, ja, der hat das alles in dem Griff und in der Hand. Und ich finde es dabei so wichtig, dass man vielleicht auch auf den Blick, was ihr nächste Woche vorhabt, wo ihr ja etwas erzählen wollt, nämlich von der Hoffnung in Christus. Und Petrus schreibt es mal so schön, wir sollen jederzeit über diese Hoffnung Verantwortung gegenüber jedermann haben. Jederzeit. Also nicht, wenn ich meine, es geht da oder ich habe gerade ein gutes Gefühl und kann über Hoffnung reden, sondern weil Christus es sagt. Ne? Paulus schreibt es mal in Timotheus, zur Zeit oder zur Unzeit stehe zum Wort. Wenn wir mal warten, bis der perfekte Moment kommt, ich hätte nie. Also das muss mir schon, dann muss schon ideal laufen, aber es ist es nicht. Und wir müssen natürlich die Ereignisse, die wir jetzt im Großen haben, unter dem Aspekt Gottes und Gottes Wort sehen. Es darf uns eigentlich nicht überraschen, dass es jetzt so kommt. Es darf uns nicht überraschen, wenn Jesus es zum Beispiel Matthäus 24,6 ankündigt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Wir können da ein bisschen Blick in die Offenbarung machen, da erfahren wir auch so ein paar Dinge. Und es darf uns nicht überraschen mit solchen Krankheiten, das hat Christus angekündigt. Für uns ist das aber als Gläubige, die an Jesus glauben und an Gottes Wort glauben, dass es sein Wort ist, eine Riesenchance. Nämlich jetzt haben wir die Riesenchance zu zeigen, was hält uns oder was hält uns nur hin. Und genau darum soll es heute Morgen gehen, nämlich es geht um diesen Trost in Christus und wer Christus ist. Durch den Psalm 62 möchte ich ein bisschen offenbaren. Und ich finde es so schön in den Psalmen, da haben die Menschen in ihrer Not zu Gott gerufen. Die sind übrigens grundauf ehrlich, ne? Also zerschmettere meine Feinde und vernichte meine Gegner. Wir machen heute die Psalme so salbungsvoll, das sind ja Lieder, aber das sind schon ordentliche Lieder mit einem ordentlichen Inhalt. Und die Menschen wurden da auch ehrlich, hält übrigens Gott alles aus. Also wenn es dir schlecht geht, wenn du Angst hast und zerrüttet bist und auch Zweifel hast, es hält Jesus alles aus. Der hat für dich mehr ausgehalten am Kreuz von Golgatha. finde es so schön, wie er mit Zweiflern umgeht. Selbst Johannes der Täufer hat am Ende seines Lebens Zweifel. Matthäus 11, 1 können wir es nachlesen. Und Jesus sagt ihm, Gottes Wort erfüllt sich. Das ist übrigens auch für uns die Zusage, Gottes Wort erfüllt sich. Ob du es glaubst oder nicht, es tut es aber. Und da finde ich das eine Riesenchance für uns, jetzt gerade Salz und Licht zu sein. Und wir haben eine Botschaft voller Hoffnung und vollen Trostes. Wir haben eine Botschaft von einem Gott, der alles in der Hand hält, den nichts überrascht, der liebende Vater ist und bleibt bis in alle Ewigkeit. Und das ist unsere Botschaft als Christen. Und das ist eine Riesenchance. Ich möchte euch da schon, ich warme euch schon mal ab, ne, für die nächste Woche. Das ist genau das, um was es geht. Und in Psalm 62 soll es auch darum gehen. Und den möchte ich euch gerade mal vorlesen, im Psalm von David. Wir gehen gleich noch auf den Hintergrund ein. Psalm 22. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde kaum wanken. Wie lange wollt ihr einen Mann bestürmen, morden ihr alle, wie eine überhängende Wand, eine eingestoßene Mauer? Sie planen nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen. Sie finden Gefallen an der Lüge, mit ihrem Mund segnen sie und doch im Innern fluchen sie. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht. Nur Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Herrensöhne, auf der Waagschale steigen sie empor, sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Vertraut nicht auf Erpressungen, betrügt euch nicht durch Raub, wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Eins hat Gott geredet, zwei Dinge sind es, die ich gehört, dass die Macht bei Gott ist. Und dein Herr die Gnade, denn du vergiltst jedem nach seinem Werk. Psalm 62 wird zugeschrieben in die Krisenzeit, als David auf der Flucht war vor Abschalom. Abschalom war einer seiner Söhne. Das ist schon mal bekannt. Jetzt kann man sich fragen, warum war er auf der Flucht vor seinen Söhnen? Ich habe 3 Söhne, musste das Haus noch nicht fluchtartig verlassen. Aber die werden immer größer, gell? Und dann spielen die noch American Football. Huha. Also das ist schon krass. Aber er musste gehen, weil sein Sohn König sein wollte. Es war ein schwieriges Verhältnis. Und er hat seinen Vater vertrieben und hat auch alles getan, damit da nichts mehr zustande kommen kann. Versöhnung war nicht möglich durch die Handlungen Abschaloms, die er dann vorgenommen hat. Und David war auf der Flucht vor ihm. Das ist schon spannend, ne? Der eigene Sohn, der einen vertreibt aus dem Königtum, man ist auf der Flucht, nur ein paar Getreue dabei. Und du dachtest, du hast komplizierte Familienverhältnisse, ne? Aber David hat das immer wieder erlebt. David hat erlebt, wie er gesalbt wurde, ne? Auserwählt wurde, 1. Samuel 16, ne? Von Gott gewählt wurde. Und wie Saul, der König, ihn dann gejagt hat. Wir erfahren von ihm, dass er mit Männern sich umgeben hat. Es war so seine kleine private Elite-Armee, die sehr gut war in dem, was sie tat, nämlich das Töten, das kann man auch nachlesen. Und es waren Männer mit erbittertem Gemüt, ne? Schlecht gelaunte Männer um dich herum. Das ist so ungefähr, als ob das Grillfest ausfällt, gell? Das sind so hungrige Männer, das ist ganz schlecht. Und du hast die ständig um dich herum, das erheitert nicht. Und trotzdem bleibt David immer bei Gott, ne? Wir haben diesen Ehebruch und Mord, was er dann begeht. Furchtbare Sache. Ne? Und dann am Ende, wo noch einige andere Dinge kommen, muss er vor seinem Sohn fliehen. Was macht David eigentlich aus, gerade in dem Bezug auf diesen Psalm? Wir lesen das so schön in einem Wort bei David, nur. David war nicht perfekt. Und ich kann dir Mut machen, Christus braucht keine perfekten Menschen, weil er perfekt und vollkommen ist. Christus braucht keine Menschen, wo alles super läuft, sondern er möchte Menschen gebrauchen, die ihm vertrauen. Und das hat David in jeder Lebenssituation getan. Er hat sich selbst gedemütigt, das mögen wir jetzt gar nicht, selbst gedemütigt, wer wird denn gern gedemütigt? Was heißt das denn? Er hat sich selbst immer wieder unter Gott gestellt. Er hat diese Autorität Gottes voll anerkannt, dass es nur einen Herrn gibt, der alles in der Hand hat. Das hat David immer wieder gemacht und das macht ihn auch aus, auch als Vorbild. Nicht, weil er perfekt war, das wissen wir selber. Die Bibel ist da ja so grundauf ehrlich, das mag ich so an dem heiligen Wort Gottes. Das ist Wahrheit, was da drin steht. Aber er hat auch keine perfekte, fromme Fassade aufgebaut, wo man sich selber etwas vormacht. Ich weiß nicht, wie es ist, ne, wenn man euch fragt, wie geht's dir? Dann kürzt man das ja gerne ab, gut. Das macht es Sache leichter, das Gespräch, weil dann fragt keiner nach. Ne? Mittlerweile habe ich das ein bisschen in meiner Gemeinde abtrainiert und jetzt kommt der Satz, willst du es wirklich wissen? Das hätte ich nicht gefragt, aber das ist natürlich manchmal ein Fass ohne Ende. Aber wir versuchen da auch Transparenz in unseren Glauben und in unser Leben reinzubringen, dass wir den anderen, nämlich die Familie Gottes, auch mit reinnehmen in unser Leben. Und liebe Brüder und Schwestern, wir verbringen die Ewigkeit miteinander. Es wäre schön, wenn wir das jetzt schon widerspiegeln würden und nicht warten bis in die Ewigkeit. Wir sind die Familie Gottes und es wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wenn wir in die Offenbarung schauen, ernster für uns. Und dann ist das hier deine Familie, das hier deine Brüder und Schwestern. Darum fand ich den Satz da, liebt einander. Das ist gut, liebt euch. Ne? Wer Gott liebt und seinen Bruder hasst, ist ein Lügner, schreibt auch Johannes. Hier fängt's an. Und wenn ihr die Liebe lebt, dann braucht ihr gar keine großen Aktionen mehr starten, dann werden euch die Leute die Bude einrennen. Weil das wollen sie, das kennen sie nicht. Die Liebe Gottes untereinander. Nicht die perfekte fromme Fassade. Und da war David ehrlich. Und wenn David am Boden zerstört war, genau wie in diesem Psalm, der in diese Zeit datiert wird mit Abschalom, dann ist es klar, Vertrauen nur auf Gott. Er sagt es so schön, still, nur auf Gott vertraut, still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Still werden vor Gott. Was für ein unglaubliches Privileg, dass wir Stille haben dürfen vor Gott. Und was ist denn Stille? Stille ist das vollkommene Vertrauen zu Gott. Ich werde ruhig. Wir haben ja mittlerweile so wunderbare Zeiten, dass man gar nicht mehr ruhig werden kann. Ne? Dein Chef kann dich immer erreichen per Handy, WhatsApp und so weiter. Du kriegst immer eine E-Mail. Man hat auch immer das Gefühl, ich müsste vielleicht mal wieder was abfragen und so weiter. Es ist ein Riesendruck da. Man kann sich immer über Neuigkeiten erfahren und man erfährt teilweise Neuigkeiten, die man nicht unbedingt hätte wissen müssen. Und dieses Stillwerden ist der Ausdruck dafür, ich weiß, wo ich hingehen kann. Ich weiß vor allem, wer Jesus Christus ist. Und es kann manchmal in unserem Leben sehr laut werden, durch Streit, Ärger, Sorgen, Krankheit, Blick in die Zukunft. Und dann ist es so schön, dass ich weiß, da ist einer, der hat das alles in der Hand, weil er der Herr ist. Allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Gott allein. Jetzt kommt die zentrale Frage. David hat sie sich für sich beantwortet, nur auf Gott still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Glaubst du das? Und bitte, wenn in der Bibel über Glaube steht, dann ist es nicht das morgen das Wetter, ich glaube, das Wetter wird morgen gut, sondern Glaube ist in der Bibel ein Beziehungswort. Ich vertraue, ich lebe eine Beziehung. Glaube ist da nicht irgendetwas, was vielleicht irgendwo mal sein könnte, sondern es ist der tiefe Ausdruck, dass das, was ist, Wahrheit ist. Das heißt, der glaubt, vertraut, pisteuo im Griechischen ist das, ich glaube, ich vertraue, ist ein Beziehungswort. Und es ist gerade die Zeit, wo wir das mal prüfen dürfen, mit dem liebenden Prüfstand Gottes, wie sieht denn unsere Beziehung gerade aus? Was macht mich denn aus? Was ist denn das Fundament meines Lebens? Und manchmal ist Krise eine Riesenchance, wo Gott Dinge wegnimmt, die ihn stören. Im Alten Testament nennt man das immer Läuterung. Um Goldgewinnung, reines Gold zu gewinnen. Wunderschöner, interessanter Prozess, wo sie immer drüber sprechen. David hat diese Läuterung immer wieder erfahren. Es wurden ihm Dinge genommen. Aber es hat die Beziehung zu Christus gestärkt. Und ich finde es so schön, gerade im Psalm 62, ihr müsst mal nachzählen, nur auf Gott. Nur er, nur auf Gott. Nur er ist mein Fels. Es war die klare Erkenntnis, dass es nur einen gibt, der wirklich trägt in dieser Zeit, auch in den schwierigen Phasen. Übrigens, auch ganz unter uns, schwierige Phasen gab es schon immer. Also es war jetzt eher eine große Illusion, dass das alles so lange anhält und so schön ist. Aber ich habe die letzten Mal eine gehört, die hat gesagt, oh, wie kann man in dieser Zeit Kinder erziehen? Das konntest du im 30-jährigen Krieg nicht, das konntest du im Mittelalter nicht, das konntest du bei den Römern nicht, es war eine grausame und kalte Welt, das konntest du im Ersten und Zweiten Weltkrieg nicht, das ging jetzt letzte 70 Jahre gut, aber jetzt läuft's. Jetzt läuft's nämlich, weil wir auf Christus vertrauen und auch unsere Kinder ihm anvertrauen. Nur auf Gott, warum? Weil Gott der ist, der dich unglaublich liebt. Mehr als es erklären kannst. Die Bibel spricht davon Agape. Das ist eine freischenkende, nicht verdienbare Liebe. Du wirst geliebt, einfach weil es dich gibt. Und das Schöne ist, dass Gott da auch schon in Vorschuss gegangen ist für diese Liebe. Er hat nämlich diese Liebe schon bewiesen am Kreuz von Golgatha. Ich brauche ja mal einen Liebesbeweis. Ne? So, was weiß ich, meine Frau muss mir eine Cola hinstellen und so, dann weiß ich, ja, die liebt mich und so weiter. Ne? Das haben wir dann immer. Aber da ich weiß, wer mich in Christus liebt, dass ich in Christus geliebt bin, brauche ich nicht ständig Liebesbeweise von der Menschheit. Und das ist es. Es wird dich keiner so lieben, wie Jesus dich liebt. Es wird dich auch keiner so verstehen, wie Jesus dich versteht. Und Jesus ging für dich völlig sündlos ans Kreuz
Und er hat es bezahlt für dich. Und es ist so wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Jesus hat diesen Weg möglich gemacht, damit wir ewiges Leben haben. Und der Tod ist nicht die letzte Antwort. Es gibt den ersten Tod, den werden wir sterben. Aber den zweiten Tod in der Verdammnis nicht. Da werden wir ewig leben. Und das ist richtig schön. Und er ist es, der dich auch dazu berufen hat. Gemeinde im Griechischen heißt Ekklesia. Das ist Ekklesiologie und so weiter. Das heißt eigentlich wortwörtlich aus dem Griechischen die Herausgerufenen. Du bist herausgerufen aus einer Welt. Du bist berufen in eine Welt, Salz und Licht zu sein. Nicht, weil du eine besonders helle Leuchte bist oder weil du besonders salty bist, sondern weil Jesus Christus dieses Salz ist und Jesus Christus dieses Licht ist. Und jetzt ist die Frage, die Jesus da auch stellt in Matthäus, stellst du das Licht unter den Scheffel oder bist du bereit zu leuchten? Nochmal, ich bin keine Leuchte, also absolut nicht. Das könnt ihr im Umfeld, könnt ihr alle fragen. Aber ich kann durch Christus leuchten, indem ich auf ihn hinweise, weil ich ein Wegweiser bin, ein Botschafter nennt es sogar die Bibel, ein Herold wird man an anderer Stelle auch genannt. Und das hat David erkannt, dass nur er es ist. Frage mal an dich heute Morgen, auf was baust du denn noch so alles? Oder was brauchst du in deinem Leben, damit du dich gut fühlst? Das Häusle? Schwaben, ich weiß. Der Daimler? Das Bankkonto, der Sparstrumpf? Ich weiß, es gibt vieles, gell? Samstagmittags auf Stückle, Äpfelbaum, Schneider? Ich weiß. Es ist alles wichtig und richtig. Ich komme ja selber aus einer tiefschwäbischen Familie. Aber es ist nur allein Jesus. Und wenn wir das erkannt haben, haben wir eine unglaubliche Freiheit, auch Dinge loszulassen. Und er sagt es, nur auf Gott vertraut meine Seele. Hier ist die Seele, in dem Fall der ganzheitliche Mensch. Von ihm kommt meine Hilfe. Ja, Christus hilft. Christus kommt und hilft. Das Problem, was wir als Gläubige haben, ist, dass wir immer genau wissen, wie Christus helfen sollte. Vielleicht kennt ihr das. Wir haben das im Vaterunser. Ich bin großer Fan vom Vaterunser. Da beten wir immer ganz fromm, dein Wille geschehe, aber wir wissen, mein Wille geschehe, Jesus. Ich habe das Drehbuch schon gemacht, du weißt, wie dieses Gespräch laufen soll, Bankkonto sollte da wieder aufgefüllt sein, zack, zack. Und dann sind wir oft in einer großen Glaubenskrise, wenn es Christus nicht so macht, wie wir uns das vorstellen. Aber nur von ihm kommt meine Hilfe. Und wenn du an den souveränen, allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden Gott glaubst, dann lass das auch zu, wie er handelt. Das heißt nicht, dass es immer so läuft, wie ich will. Aber er weiß es besser. Und das ist das tiefe Vertrauen, die tiefe Beziehung, die wir haben dürfen. Und jetzt kommt dieses, nur erst mein Fels, meine Hilfe, meine Festung, ich werde kaum wanken. Er ist dieser Fels. Und ich finde es ganz spannend, Bild von Festung und Fels, wo wir uns oft fragen, auf was baue ich eigentlich? Und ich habe schon angesprochen, wir haben manchmal in unserem Leben Felsen und auch Festungen, das sind eigentlich für die Ewigkeit betrachtet Kieselsteine. Manchmal Geld, Status. Und das ist eigentlich eine Kartonburg, die gar nicht viel aushält. Manchmal ist es die Anerkennung der anderen. Manchmal ist es sogar die Gesundheit. Aber wir wissen auch, manche Dinge ändern sich. Und man kann uns alles nehmen, aber niemals Christus. Und schon gar nicht die Versprechen von Christus an dich. Und auch das Bild der Festung finde ich sehr schön. Diese Festung, wo ich Zuflucht finde, wo ich weiß, ich bin sicher. Weil er das alles in der Hand hält. David spricht hier, wie lange wollt ihr einen Mann bestürmen, morden ihr alle wie eine überhängende Wand, eine eingestoßene Mauer. Diese eingestoßene, geschwächte Mauer kann man auch im Hebräischen sagen, bedeutet eigentlich immer diesen Gemütszustand. Das war ein Bild für meinen Gemütszustand. Also ich bin eine eingestoßene, angeschwächte Mauer, sagt man jetzt im Deutschen nicht so, aber bei den Hebräern. Das heißt, ich bin in einem schwachen Zustand. Und David kannte diese Zustände und das ist das Schöne, Gott kennt die auch. Gott kennt die übrigens trotz vielleicht deiner Fassade nach außen und deinen Masken, die du trägst, auch deinen geschwächten Zustand. Er weiß, wie es dir geht. Das ist ja das Befreiende bei Jesus. Wir können ihm gar nichts vormachen. Und David, und das ist das, was ich schon angesprochen habe, er war grundauf ehrlich. Er hat gesagt, ich kann Gott nichts vormachen und ich möchte Gott auch nichts vormachen, sondern sagen, wie es mir wirklich geht. Wie sieht es bei euch aus? Wie sieht es hier innerhalb der Gemeinde aus? Darf man da transparent sein, über Zweifel, Sorgen und Ängste sprechen? Ist ja schön, ich kann euch die Frage stellen und gehe heute Mittag wieder fröhlich. Gell? Ihr habt das Problem. Aber das ist das, was es geht. Das ist diese lebendige Gemeinde in Christus. Nicht nur Sonntags- oder Hauskreis oder Aktion, sondern gelebter Glaube untereinander, miteinander durch die tiefe Liebe und die Vergebung unseres Herrn verbunden. Und das ist Gemeinde. In der Bibel spricht man von Leib. Also ich hätte heute Morgen Probleme gehabt, wenn meine Beine des Leibes gesagt hätten, wir bleiben heute im Bett liegen, Marcel, geh du alleine. Da wäre allein das Wort gehen schon sehr schwierig gewesen. Ne? Es geht auch klein los, ne? Und jeder wird gebraucht. Wir sind alle miteinander verbunden und das Gebet, das sehe ich immer als Blutkreislauf aus, das hält uns am Leben, es versorgt die einzelnen Glieder. Aber David kennt diese Zustände, die du vielleicht auch gerade hast, diese Sorgen. Und er weiß auch über die Boshaftigkeit der Menschen. Sie planen nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen. Sie finden Gefallen an der Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, doch in ihrem Innern fluchen sie. Menschen, die können sehr böse Dinge tun und auch sagen. Und Worte können unglaubliche Macht haben in unserem Leben. Daher ist es so wichtig, mit unserer Beziehung zu Christus immer weiterzukommen, weiterzuleben und intensivieren. Dafür ist ja Gemeinde auch da. Leute sollen zum Glauben kommen, sollen aber auch dann wachsen im Glauben. Und das ist so schön, dass wir uns da immer vor Augen halten, wenn Menschen boshaftig sind, und teilweise sind das ja echt großartige Lügen, was man manche andere Menschen verbreiten kann, dann weißt du, wer dich liebt, Christus. Wenn Dinge passieren, die du nicht kontrollieren kannst, dann weißt du, wer alles in der Hand hat, Christus und Christus allein. Und ich finde es so interessant, wo er sagt, mit dieser Festung. Ich bin so Hobbyhistoriker. Ich liebe Geschichte. Das habe ich schon immer. Das hilft mir auch sehr bei meiner Arbeit, wenn man so in römische Geschichte reinschaut. Und es war immer interessant, wo ich diese Festung auch vor Augen hatte. Manche Kriege und Schlachten wurden gewonnen, weil man Festungen hatten. Ne? Die Römer zum Beispiel, die haben immer aus befestigten Lagern herausgekämpft. Legionäre, Legionen sind circa 5.000 bis 6.000 Mann gewesen. Ne? Und die waren immer unterwegs und die haben abends immer ein Lager angelegt. Egal, wo die waren, die haben ein Lager angelegt. Ne? Mit Befestigungen und allem. Das heißt, die sind 30 Kilometer marschiert, 30 Kilo Gepäck und haben abends noch ein Lager angelegt. Das war nämlich immer, nachts waren sie sicher, sie konnten schwer angegriffen werden und in Schlachten konnten die sich immer geordnet, sie waren sehr diszipliniert, ein schönes Bild für uns als Gemeinde mit der Waffenrüstung Gottes, konnten die sich zurückziehen in ein Lager und deshalb haben die auch manche Schlachten gewonnen. Disziplin und Rückzugspunkt. Aber die wichtige Sache war, bleib bei der Festung, bleib beim Lager. Vielleicht für uns auch, bleibt bei Jesus. Bleiben bei Christus sind zweierlei Dinge. Das noddelt mal Jesus in Johannes 15 so schön auf. Er sagt, bleibt bei mir, liebt mich. Wer liebt, bleibt. Und wer bleibt, der hält meine Gebote. Der hält mein Wort. Ja, und es ist auch Teil dieser Wahrheit, die wir uns vor Augen halten müssen, in einer Welt, die immer mehr in Lügen versinkt, in einer Welt, wo es immer abartiger zugeht, dass wir Gottes Wort vor Augen halten und bleiben bei ihm. Das ist übrigens der Ausdruck, wie man Jesus liebt. Bleib im Gebot. Und ich weiß, wir leben in Zeiten, wo viel das Gebot nicht mehr hochgehalten wird, wo es ganz andere Vorstellungen, Ethiken und so weiter gibt. Aber es gibt nur einen, der den Mensch wirklich kennt und nur einer, der weiß, was wirklich hält bis in alle Ewigkeit. Und das steht da drin. Sehr schön bei Jesus, er hat uns kein Geheimnis draus gemacht, sondern sagt, das ist es. Das ist mein Wort, haltet das. Und das müsst ihr nicht halten, um uns seine Liebe zu verdienen, sondern halten, weil wir ihn lieben. Das ist eigentlich die logische Konsequenz des Glaubens. Ich halte Gebote Gottes und ich lebe mit Gott, weil ich verstanden habe, wer wirklich der Herr ist und wer Worte für die Ewigkeit hat. Bleib bei ihm, bleib in der Festung, weil Gebote sind Schutz. Ja, Gebote schützen uns und ich hätte gewünscht mit meinem persönlichen Leben, dass ich öfters auf die Gebote Christus gehört hätte. Da hätte ich mir einiges erspart im Umgang mit vielen anderen Dingen. Und ich weiß, der Mensch neigt dazu, wir schauen immer jenseits des Zaunes, aber es gibt übrigens eine unglaubliche Freiheit im Gebot. Und werde auch kein Grenzgänger, der immer so an der Seite der Gebote so entlang schleift und immer so einen Fuß auf der anderen Seite hat, sondern bleib innerhalb dieser Grenzen der Gebote, weil sie sind Schutz und tiefe Liebe zu dir. Es gibt nichts Liebloseres, als wenn dir der andere nicht mitteilt, was er gut oder schlecht findet. Wenn ein Vater seine Kinder nicht erzieht und keine Gebote gibt, ist das lieblos. Gott war nie lieblos. Darum gibt er uns Gebote und gibt sie uns für uns zum Halten. Und ich weiß, dass die Gebote nicht einfach sind, aber Christus ist es selbst, der diese Gebote möglich macht. Darum leben wir in einer Beziehung, darum leben wir auch in einer Gemeinde, damit wir uns gegenseitig unterstützen im Gebet. Und es ist seine Vergebung, die uns immer wieder aufrichtet, wenn Dinge schiefgehen. Hinfallen ist noch kein Problem. Liegen bleiben. Und das ist auch das, was David immer wieder in seinem Leben erlebt hat. Und jetzt kommt wieder, nur auf Gott vertraue ich still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Und das ist ja das Wunderbare. Wir haben in Christus, auch mit Blick jetzt auf die nächsten Tage für euch, wir haben eine wunderbare Botschaft der Hoffnung. Es gibt Vergebung, es gibt Liebe, es gibt Ewigkeit. Es gibt eine Hoffnung, die uns keiner nehmen kann. Das ist das, was auch Paulus mal schreibt im Philipperbrief. Ein Friede, der höher ist als jede Vernunft. Das schafft Frieden, ja. In einer völlig friedlosen Welt. Krieg, Auseinandersetzungen. Ich bin ganz gespannt, wird nicht politisch, aber ich finde es immer wieder spannend, welche auch Parteien, die sich so auf den Frieden verschrieben haben, plötzlich für den Krieg sind. Das ist echt spannend. Und selbst das ist alles wankend und schwankend, aber wir dürfen wissen, es gibt einen, der hält das Ganze in der Hand. Der ist mein Friede. Und das ist höher als jeder Vernunft und Verstand. Und letztendlich ist es, darum möchte ich euch auch ermutigen, nur auf Gott wieder still zu werden und betet, geht ins Gebet. Ihr habt sicher Gebetskreise, ich bin mir ganz sicher, ne? Ihr habt Gebetskreise, nickt ja, ja genau, Alter, nickt ja, Gebets. Sonst müsste man das ganz anders hier heute aufziehen. Aber ihr habt Gebetskreise, geht dorthin und betet in der Gemeinschaft, das ist wichtig. Das Gebet ist dieser Blutkreislauf des Leibes. Was anders geht gar nicht. Es muss gebetet werden. Und nicht, weil Jesus das nicht wüsste, was deine Anliegen sind, oder weil Jesus das irgendwie braucht, sondern weil Jesus weiß, es tut uns gut, wenn wir in die Gegenwart Gottes gehen und mit ihm reden dürfen. Das Kind mit seinem Vater. Still werden vor Gott in der Gemeinschaft liegt übrigens ein großartiger Segen drauf. Warum? Es macht was mit mir. Ich erwarte immer, dass was mit anderen macht. Ne? Mein Bruder, meine Schwester, der braucht Gottes Wort mehr als ich heute. Nein, es macht was mit mir und meinem Leben. Und darum geht's. Die größte Veränderung fängt bei mir an, indem ich voller Vertrauen gehe. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Festung. Ich werde nicht wanken. Warum? Weil er mich hält. Ich halte doch gar nichts fest. Innerhalb einer Minute kann ein Telefonat mein komplettes Leben umkrempeln. Ein Gespräch mit dem Chef kann alles in Frage stellen. Eine Situation, ein Gespräch mit dem Arzt. Wer hat denn alles in der Hand? Und es gibt nur einen, der mich hält. Wir denken immer, wir haben die Sache unter Kontrolle und geraten dann in Angst und Zweifel, wenn wir die Kontrolle verlieren. Und machen wir uns nichts vor, wir haben relativ wenig unter Kontrolle. Weiß ich denn, ob ich heute Abend noch mit meinem Auto, Dacia, nach Hause komme? Könnt ihr beten? Nein, aber weiß ich das? Und es gab oft schon Situationen in meinem Leben, da hätte es anders laufen können. Ich hatte da auch schon Erlebnisse, war früher bei den Fackelträgern oft unterwegs, dann fährt man dann so und dann zieht da ein Lastwagen vor dir raus. Und das war knapp. Ich weiß, dass dann Gott noch was mit mir vorhat, sonst hätte er mich abberufen. Gut für mich, schlecht für euch. Gell? Ich bin dann bei ihm in der Ewigkeit, ich hab's hinter mir. Ihr müsst noch hier bleiben und leiden. Aber das ist der Punkt, ne? Aber Christus hat es allein in der Hand und nur Christus. Und wir müssen anfangen, das auch zu leben und zu glauben. Ich finde es so schön bei Elia, als er auf dem Berg Karmel ist, ne, da steht das Volk mit den Baalspriestern und dann sagt er, was hinkt dir auf zwei Beinen? Wörtlich meint er übrigens, was rennt dir immer auf zwei Wegen? Ne? Was springt dir zwischen zwei Wegen? Es gibt nur einen Weg. Und Jesus ist dieser Weg und die Wahrheit und nur er ist der Retter. Dann geh diesen Weg. Es ist so schön, dass Jesus es in Klarheit gesagt hat und ich finde es so schön, dass er es in tiefer Liebe auch mit Wahrheit und Klarheit gesagt hat. Es gibt nur einen Weg, den du gehen kannst, das bin ich. Wir leben ja in einer pluralistischen Gesellschaft, das ist die größte Illusion, alle Wege sind richtig. Nee, es gibt nur einen und das muss man auch in Klarheit mal so sehen und leben. Übrigens, ich habe auch muslimische Verwandtschaft, die haben damit am wenigsten Probleme. Gell? Also wenn ich sage, ich glaube an Jesus, aber alles ist richtig, dann bin ich raus. Dann braucht man mit mir gar nicht mehr reden. Wenn ich sage, es ist nur Jesus und du liegst falsch, dann können wir miteinander reden, weil wir sind endlich auf Augenhöhe im Glauben. Finde ich ganz spannend, also mein Schwager ist da. Und es ist immer spannend, wenn wir da aufeinander treffen. Aber ich bete. Ne? Und das ist es. Ne? Und jetzt, auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist Gott. Wo gehe ich denn hin? Wo renne ich denn hin in meinem Leben? Meine Frage, was ist dein erster Gedanke morgens? Ne? Da gab es ja mal früher von so einem Lied von Jürgen von der Lippe, ne? Guten Morgen, liebe Sorgen. Ne? Seid ihr auch schon alle da? Das ist aber oft dein erster Gedanke, wenn wir morgens aufstehen, die Sorgen. Mach doch Jesus zu deinem ersten Gedanken. Mach das übrigens ganz praktisch. Bepp dir irgendwelche Bibelverse wohin. Konfrontier dich mit Gottes Wort. Wer liebt dich? Wer hat alles in der Hand? Wer ist der Herr? Und es sind so schwere Dinge. Übrigens in der Bibel spricht man oft von Ausharren. Und wisst ihr was? Das interessante Wort im Griechischen hat es die Bedeutung unter der Last bleiben. Das meint Ausharren. Ich wünsche mir immer, die Last hört gleich auf. Ne? Ich möchte ein leichtes, wunderbares, glückliches Leben und es muss alles frohlocken und Einhörner müssen über die Wiese hüpfen. So stelle ich mir das vor. Aber das funktioniert bei Christus nicht. Gab es übrigens noch nie in der Bibel. Es gab keinen einzigen Menschen, noch Frau, noch Mann, noch Kind, noch Christus selber, der ein sorgenfreies, einfaches Leben gehabt hätte. Das ist nur der Teufel, der das sagt, es muss alles super laufen. Wenn es nicht super ist, dann ist Jesus schuld. Große Lüge des Teufels. Und dann sagt das aus, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht. Und jetzt kommt diese Einladung, schütte dein Herz vor ihm aus. Wo kannst du ehrlich sein, wo darfst du ehrlich werden? Wo kannst du dein Herz ausschütten? Bei Christus. Und er will es hören. Und wir haben es vorher schon angesprochen, das ist ja Offenbarung 21, ne, wo drin steht, es wird kein Geschrei mehr sein, kein Leid mehr sein, alle Tränen werden abgewischt. Ja bitte, wenn wir die Tränen abwischen, wie macht man das denn? Das ist ein Bild übrigens für Vater-Kind, was hier gezeichnet wird. Ne? Ich habe mein Kind nicht auf 2 Meter die Tränen abgewischt, so bleib stehen, ich werfe mit dem Taschentuch und schau, ob das funktioniert. Sondern ich habe ihn auf den Schoß genommen und ihm die Tränen abgewischt. Das heißt, Gott nimmt uns da rein und sagt, sei ehrlich. Ich weiß. Und wenn ich was aus der Bibel gelernt habe, ist Christus der, der mitleidet. Der sagt, ich weiß, wie es ist. Christus hat, und darum ist auch unsere Zuflucht, alles erfahren. Er hat keine Sünde getan. Und trotzdem war er der Boshaftigkeit und der Sünde immer wieder ausgesetzt in den Form von Menschen. Er hat gelernt, wie es ist, verraten zu werden vom engsten Kreis. Er hat diese, dass man ihn nicht verstanden hat, hat er gelernt. Er hat gelernt, der hatte einen unfairen Prozess, müsst ihr euch mal anschauen, wie der Prozess geführt ist. Das war gegen sämtliche jüdische Gerichtsordnungen der damaligen Zeit. Man hat alles missachtet, weil man ihn an Pranger stellen wollte. Also Jesus weist einmal darauf hin, er wird ihm gleich ins Gesicht geschlagen. Und ins Gesicht schlagen darfst du im Orient niemand. Da hat man die Ehre verloren. Also jemand, bei uns sagt man, ins Gesicht schlagen ist nicht schlimm. Oh doch, im Orient machst du das nur einmal, dann lauf, weil das ist die ganze Bande hinter dir her. Und das ist das, ne? Und Jesus hat das alles erfahren. Das heißt, wenn du denkst, du bist gerade ungerecht behandelt, Jesus weiß es. Wenn du denkst, was ist Sorgen und Ängste, Jesus weiß es. Der hat Blut geschwitzt im Garten Gethsemane. Der wollte, dass dieser Kelch an ihm vorüberzieht. Darum ist er unsere Zuflucht. Er weiß, wie es ist. Und liebe Geschwister, er hat sogar den Tod geschmeckt. Er ist gestorben. Aber auferstanden. Und dadurch haben wir ewiges Leben. Aber er weiß, wie es ist. Und wenn wir lesen, bei Jesus jammerte, dann ist es im Griechischen, ihm hat es die ganzen Eingeweide umgedreht und er hat so oft geweint. Ja, im Orient dürfen Männer übrigens weinen. Bei uns geht es nur um Fußball, dass man weinen darf als Mann. Aber im Orient, da dürfen Männer weinen und Jesus hat oft geweint. Er hat geweint bei Lazarus, er hat geweint über Jerusalem. Da gingen ihm die Augen über. Und auch das ist wieder so ein Teil. Wir sind da noch germanisch geprägt, da weint ein Mann nicht, aber jüdisch, hebräisch ist was anderes. Er ist meine Zuflucht. Wo rennst du hin? Was ist deine erste Anlaufstelle? Wer ist das? Ich hoffe, Christus. Und dann, soll ich aufhören? Das ist okay, macht ruhig die Bilder. Ne? Letztes Mal haben sie mich rausgetragen. Aber nur Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Herrensöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor und sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Hier haben wir ein Bild von der Waage, wo früher mit Gewichten noch Ware, ne, und Geld und Silber und so weiter gewogen wurde. Wie viel ist was? Man hat immer seine eigenen dabei gehabt, ganz witzigerweise seine eigenen, auch seine eigenen falschen. Es war eine bewegende Zeit damals. Aber es ist so interessant. Ich finde diesen Vers 10 so schön. Was sagt der Mensch, ne? Wir haben gerade viele Menschen in der Politik, in der großen Weltordnung, die viel sagen und auch riesen Einfluss haben auf die Geschichte. Sie bewegen gerade unsere Geschichte, sie verändern gerade unsere Geschichte. Aber, und hier kommt die Aussage, was sind diese Herrensöhne, die so mächtig sind? Auf der Waagschale steigen sie vor, sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Was hat es im Vergleich zu dem, was Gott sagt? Gott ist größer. Und das ist das, was wir uns gerade in diesen Zeiten vor Augen halten müssen. Gott ist größer. Gott ist größer als all diese Sorgen, Ängste und Probleme dieser Welt. Gott ist größer als diese Kriege. Und ich kann es dir fröhlich sagen, weil ich weiß, dass da Christen auch immer gerne damit kämpfen, er ist sogar größer als deine Zweifel. Ich finde es so schön beim Thomas, ne? Der Jünger, der Thomas der Zweifler nennt man, ich nenne ihn Thomas der Ehrliche, ich mag den Kerl ganz arg, weil der sagt es wenigstens, ich kann es nicht glauben, ich will den Finger in die Wunde legen. Wissen wir übrigens nicht, ob er es gemacht hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, Jesus lädt ihn ein, sagt, okay, dann komm, dann mach es, glaube. Und er sagt dann auch, Makarios, gut dran sind, die glauben und nicht sehen. Nicht gerettet, sondern gut dran. Die es verstanden haben, wer ich wirklich bin. Und dann natürlich, vertraut nicht auf Erpressung, betrügt euch nicht durch Raub. Wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Und ich glaube, das ist auch das, was wir gerade lernen dürfen. Ja, das Geld rettet nicht. Man soll es nicht glauben. Ich weiß, es ist eine schwierige Kultur im Schwabenland. Im Gäu sind wir ja auch nicht besser. Gell? Aber das ist eine ganz wichtige Sache. Das Geld rettet dich nicht. Es ist übrigens interessant, dass Jesus in der Bergpredigt Geld mal mit einem Gott gleichsetzt, nämlich dem Mammon. Das war ein syrischer Gott aus dem Phönizischen. Und er sagte, man kann nur Gott oder dem Mammon dienen. Und interessanterweise sagt Jesus mehr über Mammon, Geiz und Gier als über Sexualethik. Das kam erst später mit der römisch-griechischen Welt, dass man das erörtern musste. Musste Jesus nicht dafür zu sagen. Es war klar, wie man Sexualethik lebt. Er hat ja auch nicht gesagt, dass der Himmel ist blau und das Wasser ist nass. Also daher musste er da auch gar nicht viel sagen. Aber es ist die Frage, wer ist dein Gott? Was betest du an? Ist es das Geld? Tut es weh, wenn es nicht da ist? Ich bin jetzt seit 2008 im Dienst und ich habe verdient, nennen wir es mal verdienen. Ne? Also es war nicht viel, mein Fackelträger, es war dann auch später nicht viel, aber Gott hat immer versorgt. Wir hatten nie Mangel. Wir haben immer voller Vertrauen auf ihn geschaut. Und es war ganz interessant, wie Gott versorgt hat. Es ist aber ein Riesenschritt. Und es war für uns zwangsläufig ein Schritt. Ich mag das auch, wenn ein paar Euro auf dem Konto sind, dass ich weiß, wenn ich jetzt mal zu McDonald's gehen müsste für die Jugend, dann hätte ich noch ein paar Euro übrig. Aber es war immer so, dass Gott uns versorgt hat. Und das ist eine Erfahrung, die macht man aber nur, wenn man einen Schritt geht. Gott versorgt. Gott wird auch diese Gemeinde versorgen. Gott wird auch nach meinem Ableben meine Familie versorgen. Warum? Weil er es kann. Weil er es macht. Weil er der Herr ist. Und dann finde ich das so schön, das ist auch mein Abschlussgedanke, 32 Minuten, ich bin super. Eins hat Gott geredet, zwei Dinge sind es, die ich gehört habe, dass die Macht bei Gott ist und dein Herr die Gnade, denn du vergiltst jedem nach seinem Werk. Und das finde ich so schön, dieser Rückblende und auch Trost. Ich habe gehört, es ist immens wichtig, dass die Menschen diese Botschaft des Evangeliums hören. Wisst ihr, ich war 20, 21, als mir das erste Mal jemand wirklich die Botschaft vom Evangelium erzählt hat. Ich habe die vorher nicht gehört, hat sich keiner getraut, mir zu erzählen. Ich wusste wohl, da gibt es irgendwas mit Jesus, aber dass man an die Bibel glauben kann als Gottes Wort, dass er wirklich der einzige Weg ist, nur Lösung, habe ich nie gehört, bis es mir jemand erzählt hat. Und das Schöne ist, dass wir von ihm reden, von dem, was er uns Gutes getan hat, wer er ist. Und das Schöne ist, dass wir den Menschen auch bitte die Wahl lassen. Das Problem heute unserer Zeit ist, wir lassen den Menschen keine Wahl mehr. Wir sagen irgendwas, aber kannst du glauben, brauchst du nicht. Nee, ich glaube an Jesus Christus und ich glaube, dass er der einzige Weg ist. Das musst du nicht glauben, aber das glaube ich und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Auch nicht in dieser pluralistischen, mit vielen Wahrheit gesegneten Welt. Ich glaube und dafür stehe ich ein. Was du glaubst, das kannst du machen. Aber Jesus hat es so gesagt. Übrigens, ich würde gern euch jetzt hier erzählen und theologisch aufnotteln, warum ich das alles glaube. Die ganze Begründung und Sinn und Verstand und du sitzt da, Mann, das ist so logisch wie 1 plus 1 gleich 2. Nein, es ist am Ende nur Glaube, weil es mein Herr gesagt hat, glaube ich das. Nicht, weil ich alles verstanden habe, das wäre auch anmaßend von mir, sondern weil ich ihm voll und ganz vertraue. Er ist es, darum sprecht von ihm, was er getan hat. Ich kann euch nur einladen, auch für nächste Woche Lebensberichte zu geben. Ich sage ungern Zeugnisse, weil dann hauen mir die Schüler immer ab. Ich sage, ich möchte jetzt ein Zeugnis geben. Sagt er, wieso, jetzt auch noch Benotung oder was? Was ist mit dir? Was stimmt denn mit dir nicht? Sondern ein Lebensbericht. Und bei den Fackelträgern haben wir es auch so genannt. Das ist das Erste, was du auch in der Bibelschule beim Fackelträger lernst, dein Lebensbericht geben. Und dann vor 120 Konfirmanden halten. Danach kannst du es überall halten. Unter Beschuss, unter allem, das ist völlig egal. Weil da hast du das Schlimmste hinter dir. Aber das ist es. Erzähl davon, was Jesus in deinem Leben getan hat und verknüpf das mit der Wahrheit dieses Wortes. Das kann dir keiner nehmen. Kann er sagen, ja, okay, der Marcel, der wird jetzt bezahlt, dass er das erzählt. Sag ich, ja, aber was ich persönlich mit ihm erlebt habe, da kannst du nichts machen. Das ist mein Erlebnis mit Gott und es war allein Gott. Und darum hält auch David am Ende noch diese Rückblende, dass die Macht bei Gott ist. Und ich möchte am Ende noch über den Trost sprechen, wirklich der letzte Gedanke, versprochen. Und Trost kommt übrigens aus dem Gotischen. Wulfia hat mal im 4., 5. Jahrhundert die Bibel ins Gotische übersetzt, war aber eine arianische, das ist aber Kirchengeschichte, das machen wir ein andermal. Aber da kommt Trost her. Das kommt eigentlich von dem Wort traust dich. Und ihr wisst, Germanen, wir sind auch noch ein bisschen geprägt, die haben sich gern auf die Mützen gegeben, das Gegenseiter, die Sippen und so weiter. Hier sind die Alemannen gewesen, das war hier, dann gab es da die Sueben oben im Norden, dann gab es die Goten und die haben sich oft die Mütze eingehauen. Es war eine sehr gewaltdominierende Kriegerkaste, ähnlich wie bei den Kelten. Und traust dich, konntest du sagen, wenn du einen starken Vertragspartner hast. Ich habe einen Vertrag geschlossen, vielleicht mit einem bestimmten Stamm, die sehr motivierte, fitnessgeschulte Krieger hatte, die wo auch wussten, was man macht. Und ich konnte mich dann trauen, etwas zu sagen, weil die wussten, wenn sie mir was tun, kriegen die ordentlich auf die Mütze von den Jungs da drüben. Und ich finde dieses Bild von Trost eigentlich ganz schön, traust dich, weil wir haben einen unglaublich starken Vertragspartner, einen allmächtigen Gott. Es gibt keinen stärkeren. Und er bleibt und hat das alles in der Hand. Und ich weiß, wir wünschen uns manchmal heile Verhältnisse und wir wünschen uns, dass Not und Bedrückung sofort enden würden in unserem Leben. Ich möchte ein letztes Bild zeichnen. Ich bin Modellbauer. Ich liebe Panzer und Kriegsschiffe und so weiter. Keine Ahnung, so eine militante Socke ist eine Art von mir. Und das baue ich gern zusammen. Und wer weiß, jeder, der das schon mal gemacht hat, ne, wer auch so ein Kriegsschiff gebaut hat, was Größeres, der weiß, wenn man am Ende hinschaut, du kriegst einen Koller, was daraus wird, wenn du nicht Stück für Stück diesen Plan betrachtest und Schritt für Schritt gehst. Ich schaue mir den Plan an. Ich weiß, die zwei Teile gehören zusammen. Und so baue ich das Stück für Stück auf im Leben. Und so ist es auch mit Gott. Er geht Stück für Stück den Weg. Wir sehen nicht immer alles und wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Und gerade in diesen Notzeiten, wo du Trost brauchst, auch übrigens ich, ist es gut, dass wir Stück für Stück bauen dürfen. Schritt für Schritt, weil wir werden überfordert mit dem Gesamtplan Gottes oft. Aber das macht er nicht, weil er uns liebt. Aber was heißt denn Trost in der Bibel? Und das ist das, wo er sagt, jeder vergilt nach seinem Werk. Hört sich erstmal eine Drohung an, aber es wird auch belohnt. Es gibt einen Lohn im Himmel, gell? Können ja nächste Woche Lohn sammeln. Das ist eine gute, schöne Sache. Aber es ist diese Sache, wo er sagt, Trost, ich bin da, ich verlasse dich nicht und ich hebe meinen Bund und meine Beziehung zu dir nicht auf, egal wie es gerade in deinem Leben aussieht. Das ist die Treue und die Liebe Gottes zu uns. Und dass diese Dinge, die jetzt vielleicht dein Leben erdrücken, nicht die letzte Perspektive ist. Denn das Beste kommt zum Schluss mit Christus in der Ewigkeit. Das kann dir keiner nehmen. Das Beste kommt noch. Egal wie schön es gerade ist und egal wie furchtbar es gerade ist, das Beste kommt noch. Darum auch, dass bei Macht bei Gott ist. Das ist das, was David sagt. Darum möchte ich dich einladen. Lebe mit Christus, gehe mit Jesus und vertraue ihm. Und lass ihn, wie das Paulus mal im Galaterbrief so schön gesagt hat, Gestalt gewinnen in deinem Leben. Je mehr der Marcel, ich rede jetzt nur von mir, je mehr der Marcel stirbt, desto mehr kann Christus leben. Und was Wunderbares, als dass das bei mir Christus in meinem Leben rauskommt, gibt es nicht. Und das wünsche ich euch einladen und das wünsche ich euch auch für die kommende Woche. Lebt Christus im vollen Vertrauen und voller Hoffnung auf ihn. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Treue, ich danke dir für den Trost in deinen Psalmen, wo die Menschen grundauf ehrlich sagen durften, was sie bewegt hat. Und genau das müssen wir auch wieder werden, ein transparentes Christsein, wo wir das leben, was wir glauben, wo wir miteinander haben, wo wir ein Leib sind, verbunden durch Gebet, ja, wo wir uns gegenseitig versorgen im Blutkreislauf des Gebetes. Ich danke dir, Herr, für deine Treue und Geduld. Ich danke dir für die Aktion, die nächste Woche kommt. Und du weißt, dass der Feind da immer versucht, quer zu schlagen und zu entmutigen. Aber du bist stärker. Und diese Ermutigung, dass du der Herr bist über allem, das ist so gut. Ich danke dir, dass das die Gemeinde auch nächste Woche machen darf. Ich danke dir, dass sie Salz und Licht sein dürfen und dass sie dich scheinen lassen dürfen in dieser dunklen und finsteren Welt. Amen.